euch zusammen, das ist die Hälfte vom Äther. Wir kommen jetzt zur Frauensendung «Kinder nach Mass – Frauen als Umgebung vom Fötus». Was das bedeuten soll, erzählen wir euch in der nächsten anderthalb Stunde. Am kommenden Wochenende findet in Bonn ein dreitägiger Kongress statt. Frauen gegen Gentechnik und Reproduktionstechnik. An dem nehmen auch einige Frauen aus Zürich teil. Ein Produkt von ihren Vorbereitungen dazu ist die heutige Sendung. Gentechnologie und Reproduktionstechnologie sind zwei Begriffe, die wir immer häufiger hören. Gentechnik bedeutet Manipulation und Neukombinierung von der Erbsubstanz bei Pflanzen, Tieren und Menschen. Reproduktionstechnik bezieht sich auf die Frauen und auf ihre Fähigkeit, Kinder zu gebären. Retortenbabys, tiefgekühlte Embryos, künstliche Befruchtung, die Auswahl vom Geschlecht eines Kindes, Leihmütter oder Mietmütter, vorgeburtliche Untersuchungen, das sind ein paar Schlüsselbegriffe aus dem Bereich der Reproduktionstechnologie. In der heutigen Sendung geben wir in einem ersten Teil einen Überblick über die diversen Begriffe und was sie beinhaltet. Was ist schon machbar, was wird angestrebt? In einem zweiten Beitrag versuchen wir aufzuzeigen, was für Konsequenzen die Entwicklung für uns Frauen kann haben und welche sich abzeichnet. Ein dritter Teil befasst sich mit dem geschichtlichen Hintergrund, auf dem sich die Entwicklung abspielt. Im Entstehen der Eugenik, das ist die sogenannte Erbhygiene, und die Jahrhundertwende, ihrer ersten Hochblüte während der Nazizeit und der nahtlose Übergang in die heutige Zeit. Sind die Möglichkeiten, wo die neue Technologie uns eröffnet, ein Schritt zur Befreiung oder zur neuen Unterdrückung von Frauen? Sind sie, wie die amerikanische Feministin Sulamith Firestone in ihrem Buch «Frauenbefreiung und sexuelle Revolution» behauptet, ein unumgänglicher Schritt zur Befreiung von der Frau durch eine Befreiung vom sogenannten Gebärzwang? Oder sind sie nur ein weiteres Mittel, um Frauen unter männlicher Kontrolle zu halten? Bieten sie uns die Wahlmöglichkeiten, die uns damit versprochen werden, und wollen wir die? Und was bedeutet das, wenn Frauen heute von gewissen Wissenschaftlern als Umgebung vom Fötus bezeichnet werden? Was hat das für Folgen, wenn das Kindergebären einen wahren Charakter überkommt? Wenn Frauen eingeteilt werden in biologische Mütter, die das Ei geben, in Leihmütter, die ihre Gebärmutter leihen, und in soziale Mütter, die dann Kind aufziehen. Um all die auftauchenden Fragen zu beantworten können, müssen wir mehr darüber wissen. Wer entwickelt die neuen Technologien und wer unterstützt sie? Wer sind die Fachleute und wer profitiert davon? Welches Geschlecht, welche Klasse und welche Rasse? Wer zahlt die enormen Forschungskosten und warum? Zielscheiben von deren Entwicklung sind Frauen. Aber Kontrollen über die neuen Technologien und Forschungsrichtungen haben wir in keiner Hinsicht. Wie kommt es, dass Männer so am Umbasteln an der weiblichen Biologie und Gebärfähigkeit interessiert sind?
Si faceva chiamare dottore perché aveva la laurea d'onore. Era lui che faceva portire le compagne per 100.000 lire. Ma se negli occhi tuoi c'è paura, la sua voce si fa più dura. Se la paura diventa grande e se hai bisogno di una voce umana per abortire, tu devi tacere come una lesbica.
stesso sarebbe bastato minimamente a negare il riscatto di chi è schiavo ed accetta il baratto. Per liberare il tuo corpo in catene devi spezzare chi te le tiene. Per liberare il tuo corpo in catene devi spezzare chi te le tiene.
Meistens, wenn wir die Wörter wie zum Beispiel Genmanipulation und Retortenbaby hören, haben wir entweder Science-Fiction-Vorstellungen vom Supermensch oder aber wir schieben das Thema weg und sagen uns, so weit sind die eh noch lange nicht, das geht noch ein paar Jahrzehnte und überhaupt ist die Wissenschaft so kompliziert, da kommen wir mit unserem Wissen nicht an einen Punkt. Ich finde beides falsch, weil einerseits lähmt uns die Vorstellung vom Supermensch oder vom Monster und zum anderen hat die Forschung heute schon ganz konkrete Auswirkungen auf die Gynäkologie, auf die Bevölkerungspolitik, auf das Leben von uns Frauen. Der Angriff auf die Frauenkörper ist ein kontinuierlicher. Alles, was im Labor erforscht wird, jede neue Erkenntnis wird sofort an den Frauen ausprobiert und weiterentwickelt. Das passiert schleichend. Und während wir aufs Endprodukt, die künstliche Gebärmutter oder weiss nicht was wartet, werden immer wieder neue Untersuchungsmethoden, zum Beispiel an schwangeren Frauen, eingeführt. Diese Untersuchungsmethoden werden mit der Zeit Routine. Das Misstrauen ihnen gegenüber wird kleiner und dabei tragen genau sie zum Beispiel dazu bei, die Forschung weiterzutreiben, das Leben von Frauen immer mehr zu kontrollieren. Ich habe mich bei meinem Beitrag unter anderem auf einen Artikel aus der Emma vom September 1984 gestützt. Er hat mir darum so gut gefallen, weil die Frau, die ihn schreibt, sich konkret mit den Auswirkungen von dieser Forschung auf uns jetzt befasst. Ich zitiere ein paar Sachen daraus und erkläre die neuen Begriffe, die es braucht, um zu verstehen, was heute in den Labor, in den Spitälern und Praxen der Menschenzüchter abgeht. Retortenbabys. Tiefgekühlte und wiederaufgetaute Embryos, Mietmütter, Geschlechtsvorausbestimmung, Genchirurgie. Die Presse bombardiert uns schon beinahe täglich mit den neuesten Heldentaten aus dem Gebiet der internationalen Retortenbabyindustrie. Unfruchtbare Frauen weltweit, so lautet die frohe Nachricht. Auch ihr könnt nun Mütter werden und euer wahres Frauenschicksal erfüllen. In-vitro-Befruchtung heißt die Zauberformel. Ein Retortenbaby wird in einem Glasgefäß gemacht. Der männliche Samen befruchtet dort eine weibliche Eizelle, die vorher aus dem Eierstock der Frau rausoperiert worden ist. Dass man das Ei rausholen kann, muss der Zyklus der Frau einer strengen Kontrolle unterworfen werden. Das heisst, er wird durch zünftige Hormonbehandlungen gesteuert. Der Embryo wird dann in die Gebärmutter der Frau eingepflanzt. Die Erfolgsquote, also ob sich der Embryo zu einem Kind entwickelt, ist aber nur 20-25%. Um die Quote zu verbessern, wird oft durch die Hormonbehandlungen eine Superovulation, das ist die Reifung von mehreren Eiern, provoziert. So kann man mehrere Eier aufs Mal kidnappen, nach dem Motto, einer wird es schon schaffen. Entweder werden dann alle Eier eingepflanzt, das hat schon zu Drillings- oder Vierlingsgeburten geführt, weil es eben alle geschafft haben, oder aber es wird eins eingepflanzt und die restlichen eingefroren. Die kann man später wieder auftauen und erneut einsetzen. Das erste Kind, das aus einem tiefgefrorenen Embryo entstanden ist, ist im März 1984 in Australien auf die Welt gekommen. Allein in Australien warten weitere 190 Embryo in der Tiefkühltruhe darauf, in einen Uterus eingepflanzt zu werden. Im Reagenzglas fängt sich die befruchtete Eizelle an zu teilen. Im Vierzellstadium ist jede Zelle fähig, die fehlenden drei wieder zu ersetzen. Das heisst, es ist möglich, vier Einzelteile zu machen, die genetisch identisch sind. Dieser Form von Klonen sagt man Splitting. Wenn man dann merkt, dass das eine Kind gut rauskommt, besteht theoretisch die Möglichkeit, mit den drei eingefrorenen anderen nochmals das gleiche Exemplar zu machen. Heute werden mit diesen weggenommenen Zellen vor allem untersucht gemacht, ob das zukünftige Kind Chromosomenschäden habe und welches Geschlecht es hat. Eine andere Form von Klonen sieht so aus, dass einer Eizelle der Kern, also der Träger vom genetischen Material, rausgenommen wird. In die entkernte Eizelle kann man den Kern von einer Körperzelle einsetzen. Die Geschlechtszelle, also die Eizelle, hat wie die Samenzelle nur einen halben Chromosomensatz. Im Moment der Verschmelzung wird der Chromosomensatz komplett und das bewirkt, dass die Eizelle sich anfängt zu teilen. Wenn man jetzt nur noch die Hülle von einer Eizelle hat und sie mit einem Kern von irgendeiner Körperzelle füllt, wo wie alle Körperzellen einen vollständigen Chromosomensatz hat, fängt sie sich an zu teilen. Das ist eine Art von ungeschlechtlicher Zeugung und es entwickelt sich das Ebenbild vom Spender der Körperzellen. An dem wird geforscht, im Moment vor allem bei Tieren. Eine Geschichte, die ziemlich bekannt ist, ist die von den Fröschen. Da wird einem Weibli von grünen Fröschen eine Eizelle rausgenommen, der Zellkern wird weggemacht und es wird eine Darmzelle, der Kern von einer Darmzelle von einem weißen Frosch in die Eizellenhülle hineingetan. Und es entwickelt sich ein weißer Frosch daraus. Dass das natürlich weiterentwickelt werden soll, ist klar. Ich wollte das hier vor allem bringen, um das Klonen fertig zu erklären. Alles, was ich vorher erzählt habe, also die Embryo-Jongliererei, das Machen im Glas, man sagt dem In-vitro-Fertilisation, das Einpflanzen, das Eingefrieren, das Auftauen, ist eine total teure Sache. Um mehr Anreiz zu geben, fangen jetzt die Krankenkassen an, einen Teil dieser Kosten zu übernehmen.
Überall in den Labors der Welt brennt noch Licht. Bei Bayer, Höchst, Schering, BASF, Dow Chemicals beugen sich junge, gut aussehende Wissenschaftler über ihre Zellkulturen. Sie lösen das Band der Erbsubstanz der DNS, finden die Träger der vererbbaren Eigenschaften bei Tieren und Menschen, setzen diese Bausteine neu zusammen und irgendwann schenkt dann der Führer den Klonen eine Stadt. We'll be right back.
Eine weitere Erscheinung von dieser Forschung ist, dass männliche Wissenschaftler sich mit der Schwangerschaft beschäftigen, dass sie ein Resultat brauchen und neue Untersuchungsmethoden testen wollen. Und das heisst, dass diese Methoden in den Spitälern und Arztpraxen als Routineuntersuchung eingeführt werden. Eine davon ist die Ultraschalluntersuchung. Mittels Schallwellen wird das Kind auf einen Bildschirm projiziert. Die Ultraschalluntersuchung wird heute schon normalerweise zweimal während der Schwangerschaft durchgeführt. Welche Nebenwirkungen sie hat, ist trotz dem Abwinken der Ärzte nicht klar. Man hat noch keine Langzeituntersuchungen. Eine andere Untersuchung ist die Fruchtwasserpunktion. Zwischen der 16. und 17. Schwangerschaftswoche wird durch die Bauchdecke aus der Mutter aus Fruchtwasser entnommen und es kann dann getestet werden, ob das Kind eventuell geschädigt ist. Es ist zudem noch zu sagen, dass eine Abtreibung zu dem Zeitpunkt in der Schwangerschaft ein totaler Stress ist, weil sie nicht mehr mit den Absaugmethoden gemacht werden kann. Eine andere Methode ist die Chorionbiopsie. Dabei wird aus der Hülle des Embryos Gewebe entnommen und genetisch untersucht. Die Gefahr, dass der Untersuch eine Fehlgeburt einleitet, ist relativ gross. Doppelt so gross wie bei einer Fruchtwasserpunktion. Darum wird die Methode im Moment noch nicht sehr oft angewendet. Sie sind dran, die Technik noch zu verfeinern. Im Dezember vom letzten Jahr ist ein neuer Untersuch in der Presse vorgestellt worden. Dabei wird allen Schwangeren empfohlen, sich untersuchen zu lassen. Es wird der Mutter zwischen der 16. und 18. Schwangerschaftswoche Blut entnommen und durch einen Test kann dann herausgefunden werden, ob der Embryo eventuell geschädigt ist. Wenn der Verdacht besteht, muss man den noch durch eine Fruchtwasserpunktion bestätigen. Ich möchte zu diesen Tests noch einen Satz aus dem Tagi zitieren. Wie in Bern ausgeführt wurde, lohnt sich der Aufwand von jährlich rund 3 Millionen Franken für Tests bei allen Schwangeren auch volkswirtschaftlich. Die Versorgung der lebenslänglich Invaliden kostet pro Jahr ungefähr 7-mal mehr. Was die Untersuch und die Kontrolle während der Schwangerschaft sonst noch bedeutet, auf das geht dann der nächste Beitrag ein. Ich möchte aber zum Abschluss noch schnell auf die Mietmütter eingehen. Wenn eine Frau den eingesetzten Embryo immer wieder verliert, dann kann der auch einer anderen Frau, einer sogenannten Mietmutter, eingesetzt werden. Oder aber das Paar, das gerne ein Kind möchte, kann sich eine Mietmutter nehmen und die kann mit dem Samen vom Mann befruchtet werden. Dreht dann das Kind aus und gibt es dann dem Paar zurück. In den States kommt so eine Mietmutter fürs Austragen und das Abliefern von einem gesunden Kind ca. $10'000 über. Mietmütteragenturen sind im Zunehmen. In Frankreich ist die erste Mietmutter als Heldin der Nation gefeiert worden. Embryonen, die zum Einpflanzen in Frage kommen, oder Paar, die gerne so ein Kind austragen lassen möchten, müssen heterosexuell, vermögend und verheiratet sein. Geschäftstüchtige Kaufleute in Zusammenarbeit mit Ärzten liebäugeln damit, billige Frauen, Lies-Uterusse zum Beispiel aus Zentralamerika einzuführen. Die würden selbstverständlich nicht ihre eigenen Eier brauchen, sondern sie bekämen einen fertigen, in vitro befruchteten Embryo eingesetzt. Wenn man sie anständig ernähren würde und unter Kontrolle hielte, am besten in einer Klinik, dann könnten sie dem Eierspermienpaar ein gesundes Kind abliefern. Das ist ein Zitat von einem Forscher zum Thema. Diese Frauen kämen dann selbstverständlich nicht 10'000 Dollar über. Das heisst, der Markt würde für viel mehr Weisse zugänglich werden und je mehr Eier und Spermien da gespendet werden, umso mehr Material, eben auch Ausschussmaterial, steht den Forschern zur Verfügung. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit macht die Technik möglich, Frauen stückweise auszubeuten. Von den einen die Eier, von den anderen den Uterus. Die Frau wird der Patriarchen als vollendetes Produktionsmittel und eben stückweise unterworfen. Und all das in einer Welt, wo Gewalt gegen die Frauen tagtäglich zunimmt, wo die Pornografie immer einträglicher wird und die Videoindustrie uns Mörder, Verstümmelungs- und Vergewaltigungsszenen direkt ins Haus liefert. In einer Welt, wo der Sextourismus zunimmt und wo vor allem Frauen aus den sogenannten Drittweltländern in einem ungeahnten Mass Opfer von der imperialistischen, rassistischen und frauenhasserischen Mentalität der weißen Patriarchen werden und sind. Wo Tausende von sogenannten Drittweltfrauen zwangssterilisiert oder krank und in vielen Fällen unfruchtbar gemacht werden durch schädliche Verhütungsmittel. Weil ihre Kinder, die sind ja eben nicht erwünscht. Technologien fallen nicht vom Himmel. Sie sind Spiegel von der herrschenden Machtverhältnis innerhalb von der Gesellschaft, die sie produziert. Mir sind die rührseligen Geschichten aus der Presse in den Sinn gekommen, wo es um die Rechte von einem eingefrorenen Embryo gegangen ist. Dem seine Eltern sind nämlich bei einem Flugzeugunglück ums Leben gekommen und die Juristen mussten herausfinden, ob die tiefgefrorene Vollweise jetzt erbberechtigt sei. Die Herren Anwälte rauchen die Köpfe beim Ausarbeiten von jenen neuen Gesetzen, um solche Zwischenfälle in Zukunft sauber lösen zu können. Neue Gesetze sollen also die Folgen dieser Forschung lösen. Sogenannte Ethikkommissionen schiessen überall aus dem Boden. Uns, die diese Forschung an sich in Frage stellen, geht es um etwas anderes. Nämlich ums Herausfinden, wohin das führt, was die Machthaber mit dieser Forschung bezwecken, wie das zusammenhängt. Und das ist nicht leicht zu bewerkstelligen. Was wir wissen, ist, dass es Retortenbabys gibt, weltweit schon 600. Dass mit Zellen Genforschung betrieben wird, dass das mit dem Tiefkühlen und Auftauen klappt, dass das Geschäft mit den Mietmüttern anfängt zu florieren. Weiter wissen wir, dass in Basel ganz intensiv geforscht wird in Zusammenarbeit mit den Australiern und das Projekt von einer Retortenbabyklinik soll realisiert werden. Retortenbabys werden übrigens auch am Unispital in Zürich und im Spital in Locarno hergestellt. In einem Spiegelartikel hat es vor kurzem geheissen, dass Wissenschaftler sagen, dass bis im Jahr 2000 50% der Männer wegen der Umweltbelastung unfruchtbar sein soll. Statistisch ist erwiesen, dass auch immer mehr Frauen unfruchtbar werden. Wenn jetzt genug Embryos eingefroren werden, wird das Schaffen von Menschenmaterial unabhängig von der Fruchtbarkeit von Männern und Frauen gewährleistet bleiben. Um diese Zusammenhänge klar erfassen zu können, ist es wichtig, dass Frauen daran arbeiten, ökonomische, sexistische und rassistische Gründe zusammentragen.
Im nächsten Beitrag versuche ich, an ein paar Punkten aufzuzeigen, was die neuen Techniken, die heute schon angewendet werden, für uns Frauen für Folgen haben. Das sind In-vitro-Befruchtung, Ultraschalluntersuchung und Amniozentese, das ist Fruchtwasserpunktion. Die In-vitro-Befruchtung, also Eientnahme, künstliche Befruchtung in der Retorte und dann Einpflanzen vom Fötus in die Gebärmutter und Tests in der ersten Zeit der Schwangerschaft wie Ultraschall und Fruchtwasserpunktion sollen uns folgende Vorteile bringen. Eltern, die unfruchtbar oder wegen Erbkrankheiten für die Fortpflanzung ungeeignet sind, sollen dann auch ein Kind haben. Die Möglichkeit, bestimmte Erbkrankheiten mit Hilfe von Voruntersuchungen früh zu erkennen, gibt der Mutter die Möglichkeit, so einen Fötus abzutreiben. Das heisst, es würden weniger behinderte Kinder auf die Welt gestellt. Es kommen nur noch gesunde und erwünschte Kinder und nach Wunsch ein Bub oder ein Mädchen auf die Welt. Auch Lesben könnten dann Kinder haben, ebenfalls behinderte Frauen. All diese helfenden Aspekte werden immer im Vordergrund gestellt. Schauen wir sie mal an. Obwohl versucht wird, dem allem eine Wichtigkeit zu geben, wie wenn die Unfruchtbarkeit und die Gefahr von einem behinderten Kind das grösste Problem sind von den meisten Frauen auf der Welt, würden diese Techniken eigentlich nur wenigen wirklich etwas bringen. So ist die Wahrscheinlichkeit, ein durch Erbkrankheiten behindertes Kind auf die Welt zu bringen, viel kleiner, als immer gesagt wird. Viele Behinderungen entstehen erst während der Geburt oder auch später durch Unfälle oder durch schädigende Umwelteinflüsse. Nicht gesagt bleibt auch, dass viele sogenannte unfruchtbare Frauen nur aufgrund von vorherigen technischen und medizinischen Kunstfehlern unfruchtbar sind. Und auch wenn jetzt eine Frau mit verklebten Eileitern oder so ein eigenes Kind will, eine tatsächliche Befruchtung in der Retorte ist eh nur für Forschungs- und Experimentierzwecke nötig. Eine der ersten Methoden, die entwickelt worden ist die, ein Ei und einen Samen zusammen in die Gebärmutter hineinzuspritzen, sodass die Befruchtung auch schon dort stattfindet. Es gibt dabei auch viel weniger Einnistungsprobleme für das befruchtete Ei. Aber diese Methode ist für die Forscher weniger interessant, weil der Embryo ja in dem Fall nicht für Untersuchungen zur Verfügung steht. Sie wird darum auch nicht mehr weiterverfolgt. Zukünftige Bewilligungsverfahren für Retortenbabys oder auch nur die sogenannte ärztliche Ethik spiegeln die gesellschaftlichen Vorurteile wider. Retortenbabys gibt es nur für bestandene Ehepaare mit sicherem finanziellem Hintergrund und tadellosem Lebenswandel. Sicher nicht für behinderte Frauen, Lesben oder andere sogenannte asoziale Frauen. So läuft schon die Praxis der heutigen Adoptionsverfahren. Zu der Möglichkeit, nur noch gesunde Kinder auf die Welt zu bringen. Wer sagt, ab welchem Punkt jemand gesund oder krank ist? Gerade Erbkrankheiten können ganz verschieden schwer auftreten. Und das sieht man dagegen bei den fötalen Untersuchungen überhaupt nicht an. Ein möglichst unbehindertes Kind, ein möglichst normales Kind, das nicht das führen kann, wissen wir aus der Vergangenheit. Mehr dazu dann im nächsten Beitrag. Und die Vorteile der Geschlechtsbestimmung, ein Wunschbub, ein Wunschmädchen. In der heutigen, patriarchalisch bestimmten Gesellschaft dürfte die Abtreibung von weiblichen Föten in riesigem Ausmaß zunehmen. In Indien wird sie in speziellen Kliniken schon jetzt praktiziert. Das einmal zu den Argumenten, die meistens für die verschiedenen Techniken vorgebracht werden. Bis jetzt ist die Schwangerschaft der Teil bei der menschlichen Fortpflanzung, wo noch immer ausschließlich die Frauen selber dafür zuständig sind. In unserer Gesellschaft ist ja schon lange für die meisten Frauen selbstverständlich, dass die Geburt im Spital unter der Kontrolle von Töchtern und viel auch unter Einfluss von Medikamenten und Hormonen stattfindet. Wir sehen die Frau und den Embryo, wo sie in sich wachsen lassen, als eine Einheit an. Bis zu der Geburt ist der Embryo genauso ein Teil dieser Frau wie jeder andere Teil von ihrem Körper. Die neuesten Forschungen in der Reproduktionstechnologie zeigen den Willen der herrschenden Wissenschaft, die Einheit aufzuspalten, teilweise abeinander zu trennen und unter Kontrolle überzukommen. Die Absicht spricht auch aus dem blumigen Zitat von Harrison, einem US-amerikanischen Fötaltherapeut, den ich jetzt lese. Es ist aus einem geschichtlichen Überblick mit dem Titel «Ungeboren – historische Perspektiven über den Fötus als Patienten». Der hat er 1982 geschrieben. Der Fötus konnte nicht ernst genommen werden, solange er ein medizinischer Einsiedler in einem dunklen Schoß war. Und es war erst in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts, dass das spähende Auge des Ultraschalls den einst undurchsichtigen Schoß durchsichtig machte, den Schleier des Geheimnisses von dem dunklen inneren Heiligtum lüftete und das Licht der wissenschaftlichen Beobachtung auf den scheuen und geheimnisvollen Fötus fallen ließ. Noch ein Zitat dazu vom Dr. Frigoletto, einem Chefarzt von einer Frauenklinik mit Spezialabteilung für fötale Medizin in Boston. Das ist vom 83. Ultraschall. Das wird uns helfen, abnormale Entwicklungen des Fötus festzustellen, vielleicht rechtzeitig genug, um das Umfeld korrigieren zu können und den Fötus in Utero zu behandeln. Weniger blumig tönt es beim Harrison an anderer Stelle, 1981 in einem Ärztejournal. Wenn der Neonatus, das Neugeborene, hochspezialisierte Behandlung braucht, ist es vielleicht vorzuziehen, den Fötus in situ zu transportieren, mütterlicher Transport, anstatt das schwache Neugeborene nach der Geburt zu transportieren. Da wird der Fötus als eine eigene Person angesehen, die Anspruch auf eine Umgebung hat, die in einem für seine Entwicklung optimalen Zustand gehalten wird. Frauen haben in den Köpfen dieser Wissenschaftler nur noch die Funktion von einer Umgebung vom Fötus und sind als das zu kontrollieren und zu manipulieren. Was eine optimale Entwicklung vom Fötus ist, wie die aussieht, wird selbstverständlich von den gleichen männlichen Forschern mit ihren Vorstellungen von Menschenreproduktion festgelegt. Diese Sicht spiegelt nicht nur das Hirn von ein paar Professoren. Sie zeigt sich zum Beispiel in den Massenmedien, wo unter Schlagwörtern wie Retortenbabys, Mietmütter und Ähnlichem fast ausschließlich vom Fötus geredet wird. Von den juristischen und sozialen Problemen, die sich für ihn und seine Anwälte ergeben, wenn die neuen Technologien angewendet werden. Zum Beispiel, wer ist jetzt als Vater haftbar, wer ist als Mutter haftbar? Die Sicht zeigt sich auch in Gesetzesvorschlägen von Wissenschaftlern und Juristen. Zuerst lese ich ein Zitat von der Rechtsanwältin Marguerite Shaw aus den USA, 1980. Sie will hier einen Überblick geben über pränatale Delikte. Wenn eine schwangere Frau ihr Recht auf Abtreibung aufgegeben und sich entschlossen hat, den Fötus auszutragen, nimmt sie eine bedingte zukünftige Haftung für nachlässiges Handeln gegenüber dem Fötus auf sich, falls er lebend geboren wird. Als fahrlässige Misshandlung des Fötus können solche Handlungen angesehen werden, die ein geschädigtes Kind als Folge haben. Die Entscheidung, einen genetisch schadhaften Fötus auszutragen, wäre ein Beispiel. Alkohol- oder Medikamentenmissbrauch während der Schwangerschaft könnte beim Fötus zu einem Alkoholsyndrom oder beim Kleinkind zu Drogenabhängigkeit führen, wobei als Ergebnis mit Sicherheit festgestellt werden könnte, dass durch die Handlungsweise der Mutter geschädigt wurde. Wenn die notwendige pränatale Vorsorge verweigert wird, wenn die Ernährung unangemessen ist, wenn der Fötus mutagenen oder teratogenen ausgesetzt wird oder auch wenn er der schadhaften mütterlichen intrauterinen Umgebung ausgesetzt wird, hervorgerufen durch ihren Genotyp, könnte all dies ein geschädigtes Kind zur Folge haben, das argumentieren könnte, sein Recht, körperlich und geistig gesund geboren zu werden, sei verletzt worden. Gerichte und Gesetzgebung sollten alle geeigneten Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass Föten, die lebend geboren werden sollen, nicht durch fahrlässiges Handeln oder durch Unterlassung anderer geistig und körperlich beeinträchtigt werden. Für solche Massnahmen setzt sich auch der Juraprofessor an der Universität Texas, John Robertson, ein. Sein Grundvorschlag ist, wenn sich die Mutter entschließt, die Schwangerschaft nicht zu unterbrechen, erhält der lebensfähige Fötus das Recht darauf, dass die Mutter ihr Leben auf eine Art führt, die ihn nicht schädigen wird. Wenn das so wäre, würden Gesetze, die schwangere Frauen den Erwerb oder Konsum von Alkohol, Tabak oder den Fötus schädigenden Medikamenten untersagen, verfassungsmäßig verankert. Und Verordnungen, die Frauen vom Arbeitsplätzen ausschließen, die der Gesundheit des Fötus schädlich sind, würden rechtsgültig. Die Rechtssprache setzt sich nicht für soziale Verbesserungen ein, wo Frauen, Kinder und überhaupt allen Menschen zu gut kommen könnten. Es ist eine Sprache von sozialer Kontrolle.